Genau, die Welt ist das, was die Menschen aus ihrer Gemeinschaft und ihren Kulturen erschaffen haben. Die Welt existiert so gar nicht. Die Welt ist ein Konstrukt aus Gedanken, aus Ansammlungen von Geschichten, die irgendwer irgendwann mal aufgeschrieben hat. Das ist die Welt.
Wie du? Wie du? Das Podcast-Projekt der Mansfeld-Löbbecke-Stiftung zu Inklusion, Teilhabe und Selbstbestimmung aus dem Salmstudio Braunschweig. In den kommenden 2 Folgen werden Patrick F., ein Klient aus der IWF Walkürenring, und Kai-Peter Hein aus der Hosentasche philosophieren. Bei Trockengebäck und Heißgetränk sprechen sie über die wirklich wichtigen Dinge des Lebens. Wie behält man beispielsweise trotz aller Widrigkeiten das persönliche Glück im Auge? Welche Rolle spielt dabei das Urvertrauen? Und was bedeutet es, sich ausgelassen darüber zu freuen, wenn man sich freut? Viel Spaß beim Zuhören.
Hast du denn gut geschlafen?
Ja, ich habe gut geschlafen.
Wunderbar. Hast du geträumt?
Ja, ich habe viel geträumt.
Träumst du insgesamt viel?
Ja, ich träume insgesamt viel und im Traum denke ich auch gar nicht darüber nach, ob es ein Traum ist oder ob es real ist, sondern ich lebe das einfach so.
Das heißt, es ist im Grunde, als wenn du nicht wüsstest, dass du eingeschlafen bist und im Bett liegst, dann könnte es auch einfach das ganz normale Leben sein.
Naja, so sehr denke ich darüber gar nicht nach, weil das Ding ist, 90% passiert ja unterbewusst und im Traum vergesse ich ehrlich gesagt mein wahres Leben und die Realität. Weil das Ding ist, es passiert ja sowieso ganz viel im Kopf. Und im Traum denke ich jetzt nicht darüber nach, ich wohne im Walkürenring und so und habe eine Mutter in Hamburg, sondern das kommt halt alles wieder, wenn ich aufwache. Naja, im Traum ist es einfach so, der Kopf schaltet auf Autopilot und gewisse Vorlieben, die man hat, die werden im Traum dann einfach dann so abgespielt oder Sachen, mit denen man sich beschäftigt. Also, aber dass mir die Träume so real vorkommen wie jetzt das wahre Leben, würde ich nicht sagen. Aber das Ding ist, ich vergesse das wahre Leben dann einfach so, dass ich gelebt habe. Das kommt erst alles wieder, wenn ich aufwache. Mhm. Das ist halt dieses Unterbewusste, was ja auch eigentlich nie stirbt, weißt du? Weil ich meine, gibt ja irgendeinen Grund, warum ich träume, was ich träume. Die Gedanken, die Sachen, mit denen man sich sowieso beschäftigt, werden dann irgendwie auf Autopilot abgespielt und bilden dann selber irgendwas.
Ja, eine Wahrnehmung oder eine innere Verarbeitung, ne, von Sachen. Je nachdem, was dich entweder stresst oder berührt hat in der einen wie der anderen Richtung, ist das so. Deswegen nannte das, glaube ich, Freude auch die Traumarbeit. Ob man das jetzt so deuten kann, wie früher die Traumdeuter oder irgendwelche Propheten, die daraus was ableiteten.
Ja, ich hatte mal einen ganz interessanten Traum. Das war nämlich so, dass da ging es darum, das habe ich noch im realen Leben mit meiner Mutter besprochen, wo sie zu mir gesagt hat, ja Patrick, mach was mal aus dir, nimm deine Arbeit mal lieber ernst und so. Ismael und Michael haben dir eine Chance gegeben. Damals war ich noch bei denen und dann hat sie gesagt, ja, nimm das bitte ernst. So, es geht auch so ein bisschen um deine Zukunft. Und dann habe ich geträumt, dass ich in so einer Hochhausgegend bin, so ganz viele Hochhäuser nebeneinander, also Wohnblöcke, und ich habe dann so einen Football und dann laufe ich ganz, ganz schnell durch das ganze Viertel durch und am Ende ist das dann so ein Büro und in diesem Büro sitzen ganz viele Leute in Anzügen an so einem Tisch, wie bei so einer Besprechung, und dann bin ich dann irgendwie so lustig drauf und die besprechen irgendwas am Whiteboard und dann komme ich rein und bin lustig drauf und dann sagen die so, ja, 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 seien Sie ruhig draußen lustig drauf. Und dann meinte sie so, ja, der Traum hat dir halt gesagt, wo du halt dieser Footballspieler bist, der durch diese Gegend läuft, soll dir sagen, du kannst ganz, ganz viel und du hast unheimlich viele Fähigkeiten, aber es ist halt schade, wenn du das nicht ernst nimmst. Weil dieses Rumlaufen mit dem Football hat halt gezeigt, du kannst viel, du hast viel Potenzial, aber diese Leute in Anzügen, das hat dann quasi die Arbeit und die Zukunft symbolisiert. Und dann habe ich ich hatte die Fähigkeiten, habe das aber nicht ernst genommen. Deswegen haben die auch gesagt, ja, ja, seien Sie mal ruhig draußen lustig drauf. Also verstehst du, was ich meine? Ja,
ich denke schon.
Ich hab halt diese viele Fähigkeiten, bin dann aber lieber eher der Scherzkeks und das reißt mir wieder alles ein, obwohl ich es eigentlich könnte. Sie meinte, das sagt mir der Traum.
Meinte deine Mutter?
Ja.
Jetzt erinnere ich mich, das passt ein bisschen zu dem, was du bei der letzten Abendrunde erzählt hattest. Ne? Ich glaube, da ging es um das Glück. Erinnerst du dich noch? Also
ja.
Für dich, dass dein Auftrag an dich selber ja irgendwo ist, immer dafür zu sorgen, dass du glücklich bist. Kann man das so sagen?
Naja, dass ich meine Werte dafür, für was ich stehe, wofür ich mich definiere, dass ich das halt beibehalte und dass es nicht flöten geht. Es gibt ja genug Leute, die auch sagen, ja, meine Werte und was ich beibehalte sind, dass ich bei VW arbeite, da mega viel Geld verdiene, mir schöne Sachen leisten kann und dann wird er von heute auf morgen gefeuert und hält nur noch und ist nur noch an der Alkoholflasche und guckt Hartz-IV-TV, da kann man auch sagen, ja, alle Werte, wofür er stand, sind flöten gegangen. Oder jemand macht halt viel Sport und so, aber ist dann nur noch auf dem Sofa, ist nur noch McDoof und wird mega fett und so, dann sind auch seine Werte flöten gegangen. Und das, wofür man steht und wofür man lebt, das macht einen ja auch aus und ich finde, das sollte man auch verteidigen, so, egal was komme.
Ja, wenn du das jetzt mit dem VW-Arbeiter oder dem Sportler, zwar ein und dieselbe Person, von der du sprachst, ne, vorher, wenn diese Person letztlich gut, sie wird gefeuert, ne, das ist eine Herausforderung, problematische Situation und wird dadurch quasi völlig, ja, verliert eben völlig den Boden unter den Füßen.
Und aus der Bahn geworfen.
Aus der Bahn geworfen. Und hat sonst aber, außer diese Arbeitsbeziehung, diese Rolle, ne, über die er sich, über die sie sich, die Person, definiert hat, relativ wenig unterschiedliche Stützen für sich gehabt. Ne? So ist es ja, könnte man sagen, eigentlich immer ganz gut, dass neben dem, ne, ich definiere mich über meine Arbeit oder ich definiere mich über andere Personen, die an meiner Seite sind und wichtig sind. Das kann eine Beziehung sein oder was auch immer. Es ist eben auch wichtig, ganz viele unterschiedliche andere Sachen an sich zu entdecken. Und da sprachst du ja dann auch davon, ne, was der Weg ist oder dass eben auch die kleinen...
Ich habe mal was ganz Tolles gehört und zwar, es gibt nicht den richtigen Weg, also es gibt nicht den richtigen Weg, es gibt nur deinen Weg. Weil ich meine... Den richtigen Weg würde wieder heißen, jemand anders gaukelt dich und labert dich voll, wie dein Weg zu sein hat. Zum Beispiel sagen deine Eltern, du musst dies und das studieren, du darfst keine Schwuchtel sein, weil kann ja sein, dass jemand auf Männer steht, weil wenn man sich in jemanden verliebt, dann passiert das ja nicht im Kopf, sondern halt im Bauchgefühl und im Herzen, da hat man ja keinen Einfluss drauf.
Du weißt schon, dass der Begriff der Schwuchtel etwas despektierlich ist.
Nee, das würde dann ja der Vater zu seinem Sohn sagen, ich möchte keine Schwuchtel haben.
Ja, ja.
Und,
das wäre herabwertend. Ne?
Ja, aber das Ding ist, von den sozialen Medien und so wird dir immer vorgegaukelt, ja, du musst Nike-Schuhe haben, du musst dieses und jenes Auto fahren. Also bestimmte Rollenbilder werden definiert und ich habe ja auch gewisse Vorbilder, die ich mir halt angucke und sage, ja, der ist doch cool, wie er sein Ding macht, damit kann ich mich identifizieren und so würde ich das auch machen. Und dann...
Was sind denn deine Werte, also die du beschützen willst, wo du sagst, die sind maßgeblich dafür, dass Patrick ja, so werden kann, wie er wünscht?
Naja, so werden kann, wie er wünscht, also wir werden ja eigentlich jeden Tag so. Ich bin ja eigentlich nie der, der ich bin und was ich auch toll finde, ist, wenn man jeden Abend sagt, wenn der Tag vorbei ist, ja, heute habe ich irgendwas dazugelernt, so. Und sei es mal irgendwie, ich lächle mal freundlicher oder das können solche Kleinigkeiten sein, aber eigentlich jeden Tag sollte man schon einen kleinen Schritt nach vorne gehen, weil das Ding ist, aus den Tagen werden halt Wochen, aus den Wochen werden Monate, aus den Monaten werden Jahre und nicht, dass es dann irgendwann heißt, hätte ich mal.
Tja.
Weil es bringt ja nichts, sich Vorwürfe zu machen, Weil du kannst die Zeit nicht wieder zurückdrehen. Und jetzt hast du gefragt, was hat mich definiert? Und zwar, ja, ich habe ja von jedem Menschen was mitgenommen. Und also was mir ganz wichtig ist, ist einfach, ja, ich, wie soll ich das erklären? So, also ich mache lieber einmal etwas richtig, anstatt irgendwie 10-mal etwas schwammig zu machen. Und das ist zum Beispiel bei der Arbeit so, das ist beim Sport so, weil das Ding ist, man muss sich einfach ausprobieren, weil ich kann ja auch nicht wissen, ob ein Restaurant oder ob ein Geschäft gut ist, wenn ich da niemals drinne war. Und das Ding ist, Scheiße bauen und Fehler machen gehören zum Leben dazu, weil Fehler sind unglaublich wichtig, weil Fehler dir zeigen, wie der Weg eben nicht funktioniert. Und vielleicht, und am allerbesten lernst du durch deine eigene Erfahrung. Wenn du selber zum Beispiel mal pleite warst oder wenn du selber mal auf die Schnauze geflogen bist, dadurch lernst du am besten. Und das Problem ist auch, wenn man das eine tut, muss man das andere lassen. Und wer das nicht versteht, der wird auch niemals erfolgreich sein, weil Erfolg heißt ja auch gewisse Opfer bringen. Und Erfolg ist auch niemals das hier. Es ist niemals so gerade nach oben. Es ist immer diese Achterbahnfahrt. Aber nur wenn du unten nach unten fährst, dann lernst du eigentlich, weil du lernst ja nicht dazu, wenn immer alles wie geschmiert läuft.
Ja, das hatten wir ja auch schon mal besprochen, wo es darum an dieses Wort ging. Ne? Man soll sich nicht wundern, wenn jemand ein paar Rückschritte macht, vielleicht setzt er ja zum Sprung an. Ich glaube, das ist so ein Nietzsche-Wort eben auch gewesen. Wenn du mich fragst, auch wir arbeiten ja schon relativ lange zusammen und ich habe ja auch, eben, so wie du meintest, von Menschen viel mitgenommen, so von dir auch. So ist ja eine gewisse Lebensfreude und Neugier dir absolut nicht abzusprechen. Ne? Etwas, was man ja eben anderen auch empfehlen kann. Wie machst du das? Also wie schaffst du es, dass deine Tage eigentlich so voller Energie und Spaß stecken?
Naja, ich wollte doch mal kurz eine Sache erklären. Dafür brauche ich einmal dieses Blatt Papier. Und dann komme ich auch noch zur Lebensfreude, komme ich auch noch gleich. Also darf ich das irgendwie knicken?
Kannst du gerne machen, ja klar.
Also das Ding ist, viele Menschen wollen ja keine beschissenen Sachen erleben. Sie wollen keine Trennung, sie wollen keinen Liebeskummer, sie wollen nicht pleite sein, sie wollen, dass immer alles wie geschmiert läuft und sie niemals enttäuscht werden. Und das Ding ist, wir kommen so wie dieses Blatt Papier auf die Welt. Alles fein, keinen einzigen Knick, komplett makellos. Es ist noch nichts Schlimmes passiert. Ja, also das Ding ist, wenn wir halt auf die Welt kommen, dann sind wir wie dieses Blatt Papier. Nicht einen einzigen Knick, nicht einen einzigen Riss. Alles komplett makellos. Wir haben noch nichts Schlimmes erlebt. Keine Trennung, kein Freund, der einen verarscht hat. Alles ist top. Und das Ding ist, das müsstest du dir nämlich auch angucken, sonst verstehst du das nicht. Das hier ist der erste Freund, der einen verarscht. Und das hier ist dann die Freundin, die einen verlässt. Und das hier ist dann irgendwie der Anschiss, den man von seinem Chef bekommen hat. Und dann ist man hier pleite geworden. Und dann hat die Mutter einen verarscht. Und man hat die Prüfung verkackt. Und jedes Ereignis, was einen kränkt und was man blöd findet, ist halt so ein Knick. Und irgendwann bist du dann aber diese Kugel geworden. So, und jetzt musst du das mal verstehen. Welches Blatt Papier kommt denn weiter? Wenn ich jetzt diese Kugel habe und dieses Blatt Papier werfe, dann kommt es ja viel, viel weiter voran als dieses gerade Blatt Papier. Und so ist es auch im Leben. Wenn wir im Leben diese ganzen Hindernisse hatten und diese ganzen Schwierigkeiten, dann ist das halt immer ein Knick und dann sind wir eine Kugel. Wenn wir eine Kugel sind, kommen wir aber weiter, als wenn wir nur ein flaches Blatt Papier sind. Das Blatt Papier weht hin und her und landet hier. Also hat uns eigentlich alles, was passiert ist, nur stärker gemacht.
Ja, ist absolut nachvollziehbar und ein schönes Bild auch, ne?
Ja, und jetzt sagst du irgendwie so zu mir, ja, woher holst du denn diese Energie her? Das klingt irgendwie wie was, als ob ich was ganz, ganz Besonderes hätte, was die meisten nicht haben. Und das Ding ist, Reichtum hat überhaupt nichts mit Geld zu tun. Geld ist nur Vermögen. Was bringt dir eine Million, wenn du ein Arschloch bist und es dir scheiße geht? Dann bist du ein Arschloch, dem scheiße geht mit einer Million. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Geld hat nichts mit Reichtum zu tun. Geld ist einfach nur Vermögen. Und jetzt sagst du, wie komme ich zu dieser Energie? Und zwar ist es ganz einfach. Alles im Leben ist Gewohnheitssache. Und du musst dir das ungefähr so vorstellen. Wir alle haben hier in unserem Gehirn so eine Festplatte. Und diese Festplatte ist halt so strukturiert aus Sachen, die wir gelernt haben, aus Ereignissen, aus Erfahrungen. Und zum Beispiel bei einem Alkoholiker, der suchtabhängig ist, ist ja die Festplatte in seinem Kopf so programmiert, immer wenn es mir schlecht geht, greife ich an die Flasche. Und deswegen ist es auch so schwer, damit aufzuhören, weil diese Festplatte da oben schon so strukturiert ist. So, bei mir ist das nicht so, ne? Ich vermisse keine Zigaretten, ich vermisse keinen Alkohol, weil ich kenne das ja nicht. Und in uns, also jeden Morgen, wenn wir aufwachen, bis zu dem Tag, wo wir schlafen gehen, gibt es in uns zwei Stimmen. Die eine Stimme möchte, dass wir uns erheben, dass wir weiterkommen, dass wir wachsen. Die andere Stimme, die hält uns zurück, die macht uns faul, die lässt uns an uns selber zweifeln. Und rate mal, welche Stimme gewinnt. Der Stimme, der wir am meisten zuhören und der Stimme, die wir verstärken. Und wenn ich zu mir selber sage und zu meinem Geist und zu meiner Seele und zu meiner Festplatte, ich möchte einfach so programmiert sein, dass ich jetzt 80% die Dinge gut sehe und 20% die Dinge schlecht und nicht andersrum, dann kann man das auch trainieren. Also man kann es trainieren, das Glas halb voll zu sehen. Und dazu gehört nämlich auch, flexibel zu sein. Wenn Plan A nicht funktioniert, funktioniert Plan B. Wenn Plan B nicht funktioniert, funktioniert Plan C. Weil es gibt im Leben nicht das eine Rezept. So, man muss sich einfach mal ausprobieren. Und dann war es vielleicht einfach mal falsch. Aber trotzdem ist es wichtig, immer in Bewegung zu sein. Weil meine Mutter hat auch mal gesagt, warum ist denn das Wasser im Fluss so sauber und so rein und warum ist ein Teich so dreckig und voller Urin und voller Mücken? Weil der Fluss ständig in Bewegung ist und der Teich die ganze Zeit steht. Und der Mensch muss auch die ganze Zeit in Bewegung sein, weil wenn er die ganze Zeit in Bewegung ist, dann kommt er einfach immer voran. So, das ist das Wichtigste.
Ja, ich glaube, das ist auch ein gutes Bild für das Leben selbst, welches ja eigentlich permanent in Bewegung ist, ne? Notwendig. Weil wenn man total erstarrt, so als Mensch, oder ne, dann, ja, dann bricht man auch schneller oder es ist eben einfach tot. Ne? Das Leben ist beendet. Alles andere ist ja Bewegung, Veränderung.
Ja, genau. Und nicht die Neugier am Leben verlieren. Und was du auch mal gesagt hast, ja, Neues zulassen, es kommt zu dir, es bleibt bei dir und es geht wieder weg. Und meine Mutter hat auch mal gesagt, wir sind nicht auf die Welt gekommen, um nur am Leben zu sein, sondern wir sind auf die Welt gekommen, um zu leben.
Wo es ja dann auch um den Genuss geht zum Beispiel. Ne? Also das Leben zu genießen, ist ja eine Fähigkeit, die man mitbringen muss. Du kannst die ganze Zeit die besten Dinge, also die, sei es irgendwelche Gegenstände, um dich haben, das beste Essen, die schönsten Destinationen auf Reisen. Du musst es ja irgendwie auch hinkriegen, dich wirklich daran zu erfreuen und das bewusst zu machen. Also zu merken, dass du dich gerade freust, dass du gerade genießt.
Naja, was ganz interessant ist, also Aufschub ist ja auch Lustgewinn. Und was eine alte Oma gesagt hat, die bei uns wohnt im Haus, die hat gesagt, Geld macht nur bis zu einem bestimmten Punkt glücklich. Also klar, arm sein macht auch unglücklich, aber irgendwie 80.000 im Jahr würden schon vollkommen ausreichen, weil wenn du immer alles sofort haben kannst, du kannst immer sofort sagen, ja, jetzt kann ich sofort nach Paris fliegen und das beste Essen haben. Ich kann immer sofort die besten Möglichkeiten haben. Dann hat es nicht mehr diesen Reiz, nicht mehr dieses Wertschätzende. Dann wird es irgendwann selbstverständlich. Aufschub ist Lustgewinn. Sie lebte in ganz, ganz ärmlichen Verhältnissen. Und was glaubst du eigentlich, wie die sich gefreut haben, wenn es mal ein ganz kleines Spielzeuggeschenk gab?
Zum Beispiel.
Und ich sage jetzt mal so, wenn es zum Beispiel jetzt heißt, ja, im Sommer nächsten Jahres fahren wir nach Paris und es steht schon lange in den Sternen und ich habe da drauf hingespart und so, dann ist da ja viel, viel mehr Vorfreude und viel mehr Bock drauf, als wenn ich irgendwie ein Millionär bin und sagen kann, ja, in einer Minute nehme ich meinen Flieger nach Paris und kann, hab da alles, als wenn es immer sofort da ist. Aufschub ist natürlich auch immer Lustgewinn.
Ja, klar. Also es sich selber erarbeiten, um etwas kämpfen oder so, dafür würdest du plädieren. Und dass man dann die Dinge einfach besser wertschätzt und sich mehr eben da auch darauf freut. Ne? Jetzt. Kann man so sehen. Jetzt höre ich ja auch, wenn wir so miteinander sprechen, einfach relativ viele Leute, mit denen du auch zusammengearbeitet hast oder du sprichst ja auch von deiner Mutter. Das ist ja, dass du solche Sinnsprüche ja, für dich ja auch immer mitträgst und mitnimmst. Ne? Das ist dir ja selber auch wichtig und du wiederholst sie und du gibst sie aber auch anderen weiter.
Ja.
Das ist das wahrscheinlich, was du meinst mit der Festplatte, die du halt so hast, ne? Die sich zwar stets wandelt und irgendwie...
Naja, sie entwickelt sich weiter, aber die Grundstrukturen sind halt dieselben und Fehler sind ja auch menschlich so. Fehler sind menschlich. Ich habe bei meiner Führerscheinprüfung auch ein paar Fehler gemacht, aber weil das meiste gut war, habe ich trotzdem bestanden.
Tja.
Ja, und ständiges Feedback und Austausch mit den Menschen ist auch wichtig. Deswegen habe ich auch gehört, dass Homeoffice scheiße wäre, weil... Arbeit besteht ja nicht dadurch, nur bestimmte Aufgaben zu erledigen, sondern Arbeit besteht aus dem Spirit, dass man mit den anderen Menschen im Kontakt ist, sich Feedback holt. Das ist halt wichtig. Es sind ja nicht nur die Aufgaben, die erledigt werden. Und ich sag mal so, sein ganzes Leben arbeiten zu gehen, um irgendwann nicht mehr arbeiten zu müssen, finde ich, ist auch ein absolutes Armutszeugnis. Ich gehe zur Arbeit, mache etwas, was mich nicht hasst, was mich nicht erfüllt und was mir keinen Reiz gibt, nur damit an dem Datum Summe X auf meinem Konto ist. Das finde ich halt scheiße, weil ich persönlich habe auch gemerkt, mir geht es selber beim Arbeiten gehen auch nicht nur ums Geld. Da, wo ich jetzt arbeite, da weiß ich, okay, ich komme weiter, ich mache wirklich tatsächlich Fortschritte. Ich habe vor 2 Jahren bei Ismael nur Deckel zusammengebaut und das war's schon. Jetzt ist das so, wenn ich abends im Bett bin, kann ich mich schon am nächsten Tag darauf freuen, dass ich eine Kurierfahrt mache und dann den halben Tag mit dem Bulli rumfahre, weil ich irgendwann alleine da sitze und ich baue jetzt Lattenroste zusammen, ich lerne neue Maschinen kennen und diese Arbeit ist auch überhaupt nicht langweilig, weil ich hasse zum Beispiel Jobs, wenn man jetzt nur noch im Büro ist und nur noch Papierkram macht, ist es zwar entspannt, aber mal mit dem Bulli eine Kurierfahrt machen, was zusammenbauen, das ist ja so viel Abwechslung und so viel Action und das ist mir viel, viel lieber, als irgendwie den ganzen Tag so einen trockenen Papierkram zu machen. Ich brauche halt diese Bewegung und dieses Lebendige daran und ganz ehrlich, es gibt auch so ein Video, 5 Mythen oder 5 Warnsignale, ob du im richtigen Job bist oder nicht. Und das erste Warnsignal ist schon, ob du überhaupt gerne zur Arbeit fährst morgens. Das ist schon ein wichtiger Punkt, ob du im richtigen Job bist oder nicht. Aber vor allem, wenn du auch abends im Bett bist und sagst, okay, wenn ich morgens aufstehe, dann freue ich mich drauf, weil ich weiß, es bringt mich weiter und es macht mir Spaß und du merkst so richtig diese Sinnhaftigkeit dahinter. Dann gehst du ja gerne zur Arbeit und dann kommt das Geld auch von alleine. Aber wenn du sagst, boah, ich finde das so scheiße und das ist so elend und ich quäl mich da so und ich mache das alles nur, um Summe X auf dem Konto irgendwann zu haben.
Muss ja, ne, so.
Ja, dieses Muss, ja, das finde ich scheiße.
Mhm. Ja, definitiv, kann ich bestätigen. Ist absolut viel schöner, wenn man morgens sich eben freut und abends auch sagen kann, heute war ein guter Arbeitstag, weil man selber weitergekommen ist oder auch viel erreicht hat mit und für andere. Vielleicht nochmal zum Homeoffice. Das ist eine Veränderung, das stimmt. Ne, aber absolut schlimm ist es auch nicht, weil dir ja ein gewisses Feedback eben über diese Medien dann schon auch hast und kriegst immerhin.
Mhm.
Schlimmer wäre, man dürfte sich überhaupt nicht treffen, weder digital noch analog. Das wäre in der Phase jetzt zuletzt in der Pandemie für alle Beteiligten bestimmt schlechter gewesen. Aber ich freue mich auch sehr, wenn es wieder eben dazu kommt, dass man gemeinsam an einem Arbeitsplatz enger zusammenrücken kann, weil man natürlich auch viel mehr vom anderen sieht und lernt, ne? Von der Körpersprache, Mimik, Gestik und so weiter. Ich fand das gut und nachvollziehbar. Ne? Du selber musst ja wissen, was passt eher zu dir. Weil es gibt ja nun mal auch Leute, die gern im Büro sitzen und Papierkram machen oder repetitive Arbeiten, also möglichst wenig mit Leuten kommunizieren müssen, gleichbleibende, wiederholende Tätigkeiten. Und am Ende kriegen sie halt ihr Geld dafür. Und das entspricht dann ihrem Temperament und vielleicht auch ihrer Lust, dass sie sagen, ja, das ist eher meins, alles andere stresst mich zu sehr oder so, weißt du? Und so muss jeder ja gucken, ne? Wenn ich das Gefühl habe, ich kann morgens nicht mit Freude aufstehen und sagen, oh ja, tschakka, ich gehe los, dann hast du ja trotzdem die Möglichkeit, daran was zu verändern. Ne? Wenn du aber sagst, ja, ich muss, ja, es wird für mich ja sowieso keinen anderen Job geben, weil passiert ja sowieso nichts und ich selber habe auch die Fähigkeiten möglicherweise gar nicht, also dann mit diesem Selbstwert oder ja, diesem Selbstbild auch noch konfrontiert zu sein, dann verändert sich ja auch nichts dran.
Ja, und das Ding ist auch, also jeder Mensch hat seine ganz eigene Geschichte und diese Geschichte macht ihn zu dem, der er ist. Und da spielen hunderttausende, Millionen Faktoren mit ein. Und ich sage ja immer wieder so, ja, Struktur ist gut und was man will, aber es gibt ja im Leben nicht das eine Rezept, weil es ja unglaublich viele Sachen gibt, die dazwischen kommen. Und ich finde, eine sehr, sehr kluge Art und Weise, damit umzugehen, ist es einfach mal anzunehmen und zu sagen, okay, ich nehme das jetzt mal an, ich nehme das Beste mach das Beste draus und im Nachhinein merke ich, okay, war ja doch gar nicht so schlecht und ich habe was Neues dazugelernt.
Ja, da ja eh alles irgendwie ein Übergang ist. Ne? Manchmal muss man eben ins saure Brot beißen oder so. Heißt das so? Ja, in den sauren Apfel. Saures Brot ist auch nicht so schlecht. Aber manchmal muss man eben in den sauren Apfel beißen und vielleicht mal Dinge durchziehen, auch wenn sie einem nicht so viel Spaß machen. Und am Ende zeigt sich ja, okay, habe ich geschafft, kann ich stolz auf mich sein und dann geht's weiter. Und ich nutze Fähigkeiten davon. Was du meintest mit dem, es gibt nicht den einen Weg.
Es gibt nur deinen Weg.
Es gibt nur deinen Weg, das würde ja eben, wenn es den einen Weg für alle gäbe, dann würden ja alle auf demselben Weg rumtrampeln. Das wäre eine riesig große Autobahn und alle fahren halt schnurstracks auf diesem Weg halt.
Naja, Glück und Erfolg ist ja auch relativ.
Ist absolut.
Ist auch objektiv.
Ja. Und deswegen, also für mich wäre ja Glück oder ein Erfolg einfach, wenn ich so in die Zukunft blicke, dass ich tragfähige Beziehungen habe, ne? Und Menschen, die mir wichtig sind, und ja, denen ich auch wichtig bin und Kontakt zu haben und Nähe und Wärme, ne, dass man eben nicht allein verloren, verlassen und bitter da sitzt und eigentlich nur darauf hingearbeitet hat, irgendwann in die Rente zu kommen, genug Geld zu haben. Ja, dann hast du vielleicht eine Million
oder was auch immer. Naja, Einsamkeit ist ja auch schlimmer als Armut, habe ich auch schon oft gehört.
Ja, bestimmt. Ne? Also Einsamkeit, allein sein können ist ja auch eine Fähigkeit, das ist ja gut. Ne? Aber sich dabei einsam fühlen und das permanent, das macht halt traurig und frustriert.
Und naja, traurig. Und vor allem so, was ich auch bei meiner Mutter merke, das war auch früher oft der Fall, wenn ich irgendwie Mist gebaut habe, dann bin ich zu ihr gegangen, weil ich ihr so viel vertraue und weil ich weiß, sie ist ja so gutherzig und gesagt habe, ich habe das gemacht, könnten wir diese und jene Lösung finden und jeder andere hätte irgendwie Nein gesagt, als ob sie ein ganz besonderer Mensch ist und dann bin ich auch froh darüber, dass sie mir entgegenkommt und ich eine Lösung finde und das ist unglaublich viel wert und wenn ich halt wirklich so eine Person habe, die wirklich das Allerbeste für mich möchte und wirklich immer kommt und sagt, ach, was hast du denn gemacht, wir finden eine Lösung, also es ist nicht dieses, du hast die Scheiße gebaut und jetzt kriegst du eine richtig saftige Strafe, sondern wenn das so wäre, du hast die Scheiße gebaut und bekommst jetzt die Strafe, dann hätte ich ja Angst und würde mich gar nicht öffnen und würde gar nicht sagen, hey, ich habe das gemacht, finden wir eine Lösung. Aber weil ich weiß, dass sie ein ganz besonderer Mensch ist und sie eine von vielen ist, die entgegenkommen würde und sage, ja, wir können da eine Lösung finden, damit wir es allen recht machen können, zeigt ja ganz, ganz viel Vertrauen und ganz, ganz viel Wertschätzung. Und das ist wirklich was ganz Besonderes. Und solche Menschen sind auch viel, viel wichtiger, das ist das Allerwichtigste im Leben, solche Menschen zu haben.
Ja, definitiv. So ist es ja letztlich bei uns in der Gruppe auch, würde ich sagen. Ne? Es kommt bestimmt mal vor, dass man eher problemorientiert an Sachen herangeht. Da merkt man aber relativ schnell, dass man da nicht sonderlich weit mitkommt.
Naja, wenn man eingeschüchtert ist und immer Angst hat und denkt, es kommt immer die Keule, wenn ich irgendwas gemacht habe, dann verheimlicht man Sachen auch eher. Also das Ding ist, wenn jemand Scheiße gebaut hat und sich denkt, okay, wenn das rauskommt, dann ist es ja eher ein Verlust. dann würde es ja eher tendenziell eher verheimlichen, weil er hat Angst, dass es rauskommt. Aber wenn er jemanden hat, dem er sehr vertraut und wo er sicher ist, diese Person, die meint es so gut mit mir, dass es auf jeden Fall eine Lösung gefunden wird, dann ist es ja ein Gewinn und kein Verlust, weil man weiß, hallo, das ist eine ganz besondere Person, das ist eine von 100 Millionen, die mir so krass entgegenkommt, ja, dann gehe ich zu ihr und finde mit ihr eine Lösung.
Ja, und so haben wir ja im Grunde hier in der Gruppe vielleicht, ne, weil ich ja bisher nur das Problemorientierte genannt habe, eigentlich auch immer versucht, mit dir, aber auch mit allen anderen zu arbeiten, also eher lösungsorientiert zu schauen. Wir sind nicht perfekt, wir machen Fehler und eine gute Fehlerkultur macht das eben auch aus. Ne? Das gilt für die Kollegen untereinander ja genauso, ne? Und für Leitung wie für dich und andere eben auch. Ne? Dass wir gucken, ja gut, dann ist man mal halt in den Brunnen gefallen, aber dann gucken wir, wie wir da wieder rauskommen und die Sachen, Klamotten trocken kriegen und wie es dann weitergehen kann. Weißt du, das wäre ja auch, halt für mich ist das eine wichtige Qualität halt in der
Zusammenarbeit. Ja genau, und ne? Wie gehst du damit um? Das ist ja quasi ein Geschenk so. Ich habe eine Mutter, die wirklich das Beste für mich will, immer eine Lösung für mich findet. Dann habe ich ein sehr, sehr hohes Gut in menschlicher Ebene, nicht in materialer Ebene. Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Und wenn ich zum Beispiel nach einer Heimfahrt die Wohnung komplett verwüste oder was klaue und dann zurückfahre, dann habe ich das halt auch ein bisschen kaputt gemacht. Das heißt, wenn du etwas so Wertvolles und Gutes hast und eine Person, die das Beste für dich will und die auch viele Extrawürste gönnt und mit dir eine Lösung findet, dann geh gut damit um, weil erhalte dieses Gut aufrecht und so. Das ist ja auch genau mit irgendwie bestimmten Mitarbeitern hier zum Beispiel. Ich finde, was ich von Lynn sehr viel gelernt habe, ist zum Beispiel Mäßigung, weil du kriegst ja deine Extrawurst und dein Genuss ja sowieso. Das wollte ich nämlich sagen, weil das Ding ist, wenn jemand Angst hat, dass er immer zu kurz kommt und so, dann will er immer mehr, mehr, mehr und ist tendenziell eher gierig. Ja. Wenn aber jemand ein großes Urvertrauen hat und weiß, ja, ich werde schon satt und ja, ich kriege meine Extrawurst und ja, das klappt schon, weil ich vertraue meinen Leuten, dann ist man auch mäßiger so. Und ich finde, dass ich durch Lynn sehr gut Mäßigung gelernt habe, durch dieses Urvertrauen durch Lynn.
Ja, definitiv, durch Lynn und andere. Und eben dadurch natürlich auch, dass du selber ein Ohr dafür hattest und ein Gefühl. Hattest du denn dieses Urvertrauen eigentlich schon immer? Also jetzt in der Rückschau ist vielleicht auch eine blöde Frage, weil ne, manchmal verlässt es einen ja auch ein bisschen oder man ist wieder mehr verunsichert und fällt in andere alte Verhaltensweisen oder so zurück. Das passiert mir ja auch. Oder war das eigentlich immer für dich klar, dass du, hast du dich immer sicher gefühlt, immer gut aufgehoben, immer einen Kanal zu Menschen gehabt? Zeit deines Lebens, wenn du so in Rückschau gehst, mal eine kleine Zäsion machst?
Also Kanal zu meinen Menschen, also wenn meine Mutter genauso drauf wäre wie mein leiblicher Vater, zu der Lebensgeschichte von meinem leiblichen Vater kann ich auch noch kommen, dann wäre ich niemals da, wo ich jetzt bin. Weil das Ding ist, ich bin in die Schule gekommen, habe oft die Schulen gewechselt und gewechselt und gewechselt und irgendwann hieß es halt von den Lehrern, es sind ja auch nur Lehrer, es waren keine Pädagogen, es waren keine Fachleute, es waren ganz normale Lehrer, man kann dir keinen Vorwurf machen. Man kann auch nicht zu einem NP-Mitarbeiter an der Kasse sagen, mach mal eine Weisheitszahn-OP, nur so als Beispiel. Aber die haben gesagt, okay, also irgendwas stimmt nicht mit dem, wir glauben, der ist krank, der soll mal in die Psychiatrie gehen. So, wir wissen nichts mit dem anzufangen, der ist irgendwie komisch. Und dann war ich ein Jahr lang in der Psychiatrie und dann hieß es irgendwann, ja, okay, der muss in eine Wohngruppe gehen und in der Wohngruppe war ich dann 2 Jahre, dann gab es diesen Übergriff, dann war ich da raus, dann war ich halt ein halbes Jahr zu Hause und war dann in der MLS und meine Mutter hat gemerkt, okay, er braucht Hilfe, aber mein Vater dachte, ja, der hat doch nichts und der hat seine Eltern, die sich um sich kümmern, weil er hatte Angst, dass ich in ein Heim komme. Und meine Mutter ist sogar heimlich zum Jugendamt gegangen und hat sich Hilfe geholt. Sie hat nur gesagt, sie geht spazieren, aber sie ist zum Jugendamt gegangen, weil der Vater das nicht wollte. Und mein Vater hat immer gesagt, ja, er hat nichts und er hat seine Eltern und ja, vor allem er hat seine Eltern. Mein Vater ist ja auch gestorben, da war ich 13, mein leiblicher Vater. Und wenn meine Mutter hat ja Hilfe gesucht und Hilfe auch angenommen, weil sie gemerkt hat, okay, mein Sohn braucht Hilfe. Aber wenn meine Mutter genauso drauf wäre wie mein Vater, wäre ich nie damals, wo ich halt jetzt bin.
Wie war denn das für dich? Also deine Mutter hat die Hilfe angenommen, hast du gesagt. Aber hast du das auch so empfunden, dass du Hilfe gebraucht hast?
Naja, meine Mutter hat für mich gekämpft. Sie hat mir den Weg freigeschaufelt. Und mein Vater hat sich zurückgelehnt und gesagt, ja, der braucht ja nichts. Ja.
Aber hast du gemerkt, dass dir geholfen wurde in dem Fall? Schon ganz früh war das für dich klar. Ah ja, jetzt wird mir gerade geholfen, jetzt wird es besser.
Ja, natürlich wird mir geholfen. So, meine Mutter hat mich oft in den Arm genommen, so als ich traurig war. Und ich war traurig ohne Grund. Ich wusste nicht, was mit mir los ist. Ich hatte nicht so tolle Gedanken. Und sie hat mich halt umarmt und hat immer auch gesagt, ja, du kannst mir ruhig sagen, was du denkst. Und das hat auch dieses Vertrauen geprägt. Also meine Mutter hat ihren Job als Mutter sehr, sehr, sehr gut erfüllt. Weil das Ding ist halt, als kleines Kind geht man ja nicht mit Sachen um wie ein Erwachsener so. Weil das Ding ist, ich bin erwachsen, ich kenne schon vieles und kann sagen, das ist Mist, das ist Quatsch. Aber wenn ich ein ganz kleines Kind bin und ich habe Gedanken, die mir Angst machen, so, dann habe ich halt geweint. Meine Mutter hat mich umarmt, mir diese Nähe gegeben und dann hat sie gesagt, ja, woran denkst du denn? Habe ich gesagt so, ja, ich kann das nicht sagen, dafür schäme ich mich zu sehr. Und dann hat sie gesagt, nein, mir kannst du es ruhig sagen. Und das hat ganz, ganz viel Vertrauen natürlich gegeben. Und vor allem, natürlich war es dann auch mit Psychiatrie und so, aber sie hat mir wirklich den Weg freigekämpft. Und das ist wirklich so, also manchmal denke ich auch, sie liebt mich einfach so, so sehr, dass manchmal mein Wohlergehen ihr wichtiger war als ihr eigenes Wohlergehen. So würde ich das sagen. Also sie würde sich umbringen, damit ich ein gutes Leben habe. So sehr liebt sie mich. Das würde ich zu 100% unterschreiben.
Da gibt es ja dieses Mutterbild, ne, der opferbereiten und duldsamen Frau, ne, die ganz unmittelbar halt ihre Liebe für die Kinder sich aufopfert.
Ja, und ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, unterschreibt das auch. Sie liebt mich so sehr und so bedingungslos, dass ihr teilweise oder auch ziemlich oft mein Wohlergehen wichtiger war als ihr eigenes Wohlergehen. Dann dachte sie sich, okay, dann gehe ich halt durch die Scheiße, Hauptsache meinem Sohn geht's gut und er kommt weiter.
Aber sie lässt auch nicht alles durchgehen. Was ich zum Beispiel so ja aus meiner Wahrnehmung so sehe, dass sie auch schon Grenzen setzt, ne, und Punkte setzt, vielleicht auch über die Jahre etwas mehr, weißt du, was ja auch wichtig ist. Gerade wenn man eben aufwächst, wie du schon meintest, ne, als Kind hat man ja nicht nur die also versteht man noch nicht vielleicht, was ist Quatsch im Kopf und so, sondern man testet sich ja auch aus, ne, und geht über Grenzen hinweg und dann braucht man ja irgendwo eine Grenze. Und wo man dann auch lernt, okay, jetzt wird's halt schwieriger oder dann bekomme ich eben vielleicht diese Nähe nicht oder diese Aufmerksamkeit oder Geld oder was auch immer von meiner Familie, ne? Das ist ja das, was wir hatten schon mal über Erziehungsstile gesprochen.
Ja,
sie ist ja nicht unbedingt, sie lässt nicht alles gelten, sie lässt nicht alles durchgehen, sie ist da, sie ist verbindlich,
sie ist warm. Du hast was erklärt von der väterlichen und von der mütterlichen Erziehung. Der Vater ist tendenziell eher so autoritär und sagt, das darfst du tun, das darfst du nicht tun, ich bin hier der Mann im Haus. Und die Mutter ist dann eher so die Liebe, die Fürsorge und ich gebe dir ein Pflaster und ich helfe dir und...
Da hatten wir ja über Laissez-faire auch gesprochen, mit dem Autoritären.
Man braucht halt die Mitte aus beiden, man braucht die Grenzen des Vaters, also...
Des Väterlichen,
sagen wir so. Des Väterlichen. Ja. Ich weiß, Männer sind nicht Vertreter der Männlichkeit, Männer sind einfach nur Männer und Frauen sind nicht Vertreter der Weiblichkeit, Frauen sind einfach nur Frauen. Aber dieses Väterliche, ich setze dir Grenzen, ich habe hier das Haus und ich habe hier das Sagen, den Mittelweg zwischen dem und ich liebe dich aber trotzdem und bin immer für dich da. Aber was mein Stiefvater mal gesagt hat, ist... Wenn der Vater stirbt, ist das nicht so schlimm, als wenn die Mutter stirbt, weil die Mutter kann den Vater einnehmen und die Mutter einnehmen, aber der Vater kann nicht mal ein klitzekleines bisschen die Mutter sein. Also die Mutter kann beide Rollen irgendwie einnehmen und beides vertreten, aber der Vater kann halt eben nur der Vater sein und nicht mal ein klitzekleines bisschen die Mutter sein. Deswegen ist es schlimmer, wenn die Mutter stirbt, als wenn der Vater stirbt.
Ja, weiß ich nicht, das hängt ja auch immer davon ab, welche Beziehung hat man zu dem Elternteil, wie man ja so sagt. Ne? Also es kann, für den einen ist es unglaublich schlimm, wenn der Vater stirbt, für den anderen unglaublich schlimm, wenn die Mutter stirbt. Und bei manchen wird es dann wohl auch so sein, dass es überhaupt schlimm ist, wenn Eltern sterben. Da möchte ich gar nicht so eine Leiter machen, aber man merkt auf jeden Fall, wie stark deine Beziehung und Bindung und wie wichtig die Person deiner Mutter einfach für dich auch ist. Ne? Und was sie ja auch immer war, eben weil sie genau das geschafft hat, diese Mitte irgendwo zu finden, dir immer die Liebe zu geben, aber eben auch für dich zu kämpfen.
Ja, und sie wächst auch wirklich sehr aus sich hinaus und sie guckt sich viele Seminare im Internet an, liest viele Bücher, sie interessiert sich für Philosophie, für Erziehung und den ganzen sozialen Kram und sie bildet sich ja auch weiter und weiß deswegen ja auch besser, damit umzugehen. Und ich finde auch, dass sie diese Grenzen ziemlich gut hinkriegt.
Ja. Auf jeden Fall.
Also Ende der 80er, Anfang der 90er war meine Mutter super abhängig von meinem Vater. Meine Mutter konnte kein Deutsch, meine Mutter kannte diesen ganzen Bürokratenscheiß nicht. Sie war super abhängig von ihm, dass er alles regelt. Aber 2010 war das genau andersrum. Da war mein Vater super abhängig von meiner Mutter, weil mein Vater krank geworden ist, weil er Hilfe gebraucht hat, weil er im Krankenhaus lag und weil sie ihn besuchen und unterstützen musste. Und dann hat mein Vater auch zu meiner Mutter gesagt, ey, ganz ehrlich, ohne Ausbildung ist man gar nichts in Deutschland. Du musst irgendwas machen. Und dann kam 94 mein Bruder zur Welt, 97 kam ich zur Welt und dann hat sie halt zuerst irgendwie bei Kloppenburg an der Kasse gearbeitet und dann hieß es eines Tages so, ja, hat der Chef gesagt, ja, wir müssen irgendwie Kosten sparen und leider müssen wir ein paar Mitarbeiter fristlos kündigen. Dann ist meine Mutter nach Hause zu meinem Vater und hat gesagt, hör mal, ich wurde leider Gottes gekündigt. Und dann meinte er, ja, ist überhaupt nicht schlimm, weil jetzt hast du endlich mal die Chance, eine richtige Ausbildung anzufangen. Und in jedem Schlechten steht ja auch was Gutes drin, weil nur durch die Kündigung ist erst die Idee und die Chance gekommen, mach mal was Neues. Weil nur durch diese Ausbildung konnte sie auch mich und meinen Bruder vernünftig durchfüttern, als mein Vater irgendwann dann auch krank wurde und gestorben ist. Aus dieser ganzen Lebensgeschichte kann ich auf jeden Fall eines lernen, dass man nicht naiv sein soll und dass man, das Ding ist, was geschehen ist, ist geschehen. Man kann die Zeit nicht mehr zurückdrehen, das kann niemand mehr. Kein 50-Jähriger kann sagen, ja, wäre ich nun mal nochmal 20, dann würde ich es anders machen, weil du bist halt nicht 20. Der Zug ist abgefahren und das betrifft jeden von uns. Aber das Problem war einfach dieses unachtsam sein und Dinge einfach einzugehen, ohne vernünftig zu reflektieren. Und dann natürlich muss er dann mit den Konsequenzen leben aus seinem Handeln. Also dieses naiv sein und einfach die Dinge mit sich machen lassen und nicht so an die Zukunft denken, nicht halt einfach mal ein bisschen langfristiger denken. Weil das Ding ist halt, man hat immer die Wahl zwischen, dient dem, was ich tue, der kurzfristigen Befriedigung oder dem großen Ziel. Das muss man sich auch hinterfragen.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ne?
Naja, ich will mit 30 Vater werden, wenn ich das sage. Okay, dann sieh zu, dass du jetzt mal eine vernünftige Ausbildung hast, mal Geld verdienst, dann hast du schon mal ein gutes Einkommen dafür. Auch mal ein bisschen an die Zukunft denken. Und nee, ich werde mal eben nicht mit 60 Vater, weil das ein bisschen egoistisch ist und vielleicht erlebt dann mein Kind nichts mehr von mir. Also im Allgemeinen. Also nicht so naiv sein, nicht einfach alles mitmachen, nicht einfach alles fressen und runterschlucken, was einem anderen in den Mund legen und auch mal über den Tellerrand hinausdenken, okay, ist das wirklich sinnvoll für die nächsten 10, 20 Jahre? Das dachte ich mir auch gestern so. Gestern dachte ich mir so, ich habe jetzt am 14. einen Termin wegen meinem Gabelstaplerschein, ich muss einen Hör- und Sehtest machen, irgendwo in Braunschweig in der Zeller Straße. Und ich denke mir auch so, ey, ganz ehrlich, Junge, du brauchst eine Zukunft so. Ich meine, wo willst du denn irgendwann sein mit 35, 45 so? Du brauchst natürlich irgendeine Zukunft. Und wenn Shema irgendwie zu, deswegen sage ich auch manchmal so, ey, Patrick, mach dir nicht so viele Gedanken, du machst das schon und das läuft schon. Weil Shema mal zu mir gesagt hat so, ja, also die Rückmeldung ist ja ganz gut, dass du deine Ziele eigentlich ganz gut erreichst. Und ich sage auch ganz ehrlich, etwas anderes würde für mich gar nicht in Frage kommen. Weil das Ding ist halt, die Jahre vergehen und vergehen und vergehen. Und irgendwann kommt es halt schon darauf an, was hast du geschafft und was hast du nicht geschafft. Ich habe gehört, wenn du so richtig erfolgreich sein willst, dann guck dir das letzte halbe Jahr an und sieh, was du erreicht hast und sieh, was du nicht erreicht hast. Und wenn du normal erfolgreich sein willst, dann sieh dir das letzte Jahr an und guck, was du erreicht hast und was du nicht erreicht hast. Und ja, ich finde das zum Beispiel toll, auch jetzt mit meinem Führerschein, dass das ganz viele Türen für mich öffnet, weil die ganzen Kurierfahrten, die Das ist eine riesengroße Extrawurst. Ich finde das ganz, ganz toll. Und jetzt auch, dass das mit dem Gabelstapler auch noch ins Rollen kommt, weil mit dem Hör- und Sehtest, das ist der erste Baustein. Das heißt, es wird langfristig darauf hinkommen. Und wenn es dann irgendwie heißt, ja, du kannst so stolz auf dich sein, dass du das alles erreicht hast, dann sage ich auch, etwas anderes kommt für mich auch gar nicht in Frage, weil für mich ist einfach Scheitern keine Option. Es muss für dich unmöglich sein, ein Ziel nicht zu erreichen. Das ist halt eine Gewinnereinstellung. Immer zu zweifeln, so, ja, das schaffe ich doch eh nicht und ja, und ich habe Angst und mache das lieber nicht.
Das hast du vorhin aber ja davon gesprochen, dass der Mensch auch Fehler machen können sollte, ne? Dass das eine Option ist. Und Scheitern kann ja eben dann, wie du vorhin auch schon meintest, das kann ja auch eine Chance sein, weißt du, mal zu scheitern.
Und mit dem Scheitern als Chance beenden wir nun hier diese Folge. In der nächsten geht es dann nahtlos im Gespräch weiter. Vielen Dank schon mal fürs Zuhören.